So, ich begrüße alle daheim an ihren angeschlossenen elektronischen Geräten zur Einführung in die Informatik. Wir werden uns heute, wo wir ja nur per Aufzeichnung sozusagen miteinander reden, nochmal ein bisschen Java-Sprachgrundlagen ansehen. Und die Idee dabei ist, dass wir heute noch mal ein bisschen Theorie machen, die Sie sich auch dann natürlich zusammen mit den Hintergrundmaterialien, das heißt insbesondere mit dem Java-Tutorial, noch mal genau anschauen können. Und das nächste Mal werden wir dann diese Dinge ein bisschen in die Praxis umsetzen und noch mal einige Dinge zusammen programmieren. Wir werden heute einige Beispiele natürlich auch wieder haben auf den Folien. Mal sehen, ob am Ende noch ein bisschen Zeit ist. Schauen wir mal. Gut. Das heißt also, das ist heute sozusagen die erste Aufzeichnung von zwei. Das ist also jetzt sozusagen die 9 Uhr Stunde. Die zweite Aufzeichnung kommt dann gleich im Anschluss. So, was hatten wir uns das letzte Mal angesehen? Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, sozusagen, ich mache mal die Bildschirmpräsentation an. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Sekunde. Und auch unseren geliebten Laserpointer. Hier ist der geliebte Laserpointer. Sehr schön. Also, wir haben uns das letzte Mal angesehen, die Blumenwiese mit Mayas, Willis und diesen ganzen Geschöpfen, haben uns angesehen, wie man sozusagen von Objekten aus gegenseitig das Verhalten anderer Objekte aufrufen kann. Und das entsprach dem, was wir uns angeschaut hatten beim gegenseitigen Aufruf vieler verschiedener Methoden, Funktionen, Prozeduren, wie auch immer Sie diese kleinen benannten Stücke mit Code nennen wollen. Bei uns in Java heißen sie Methoden. Ne? Und unser Beispiel war, dass wir uns angesehen hatten, wie sammelt Maya von der Blume den Nektar? Und dabei war das Nektar oder das Pollensammeln, nicht den Nektar, Entschuldigung, das Pollensammeln war sozusagen ein Verhalten der Biene und sie hat sich, um dieses Verhalten erfüllen zu können, praktisch dem des Verhaltens der Blume gibt so und so viel Pollen heraus, bedient. Und dann haben wir gesagt, ja, die zweite Variante, wo sich die Biene den Pollen sozusagen direkt aus der Blume rausholt und dann die Field-Werte des Pollenstandes direkt selbst setzt, die ist deswegen weniger geeignet, weil wir das Prinzip der Verkapselung oder des Information Hidings damit verletzen. Das heißt, im Prinzip sollen Sie so wenig wie möglich, wenn Sie solche Methoden programmieren, so wenig wie möglich Informationen direkt, die Sie über andere Objekte haben könnten, über deren Zustand, also so wenig solche Informationen wie möglich verwenden, sondern eigentlich ideal sind Methoden, die im Wesentlichen nur auf den Parametern arbeiten, die Ihnen übergeben werden, auf den Parametern, die Sie lokal definieren und auch auf den Fields des jeweiligen Objekts, auf dem die Methode aufgerufen wird. Ja, das ist ideal. Also wenn wir sehr viele sogenannte Seiteneffekte haben, wo also die Methoden andere Objekte implizit ändern oder irgendetwas über das andere Objekt wissen müssen, was sie nicht durch Methodenaufruf beim anderen Objekt erfahren, ja, dann ist es insofern schlecht, als dass das Abhängigkeiten im Code erzeugt, die sozusagen schlecht wartbar sind, ja, die also auch weniger übersichtlich sind. Beispiel, keine Ahnung, habe ich Ihnen das letzte Mal ja auch gesagt, Sie wollen, nehmen wir mal an, Ihnen geht beim Kochen, gehen Ihnen die Spaghetti aus und dann gehen Sie zum Nachbarn und klingeln. Ja? Was Sie üblicherweise ja tun, ist, Sie fragen den Nachbarn, könnten Sie mir ein paar Spaghetti geben? Dann geht der in seine Wohnung, holt die Spaghetti und gibt sie Ihnen. Sie klingeln nicht, schieben den Nachbarn zur Seite, gehen in die Wohnung und holen sich die Spaghetti. Ja? Weil das erzeugt natürlich Abhängigkeiten. Sie müssten wissen, wo bei dem die Spaghetti sind, ganz abgesehen davon, dass es auch unhöflich ist. Das heißt, Sie als Objekt und der Nachbar als Objekt kommunizieren sozusagen über das gegenseitige Aufrufen von Verhalten. Ja? Das haben wir uns angeschaut und das werden wir auch in den nächsten Stunden auch noch etwas vertiefen. Ja, Sie erinnern sich, wir haben so ein iteratives Vorgehen, das heißt, wir stoßen erst relativ forsch in die Tiefe vor. Ich habe Ihnen ja alles Mögliche hingeknallt über Klassen und Interfaces und Methoden. Und wir kehren dann wieder zurück und schauen uns viel genauer an, wie diese Methodenaufrufe genauer zu verstehen sind. Bevor wir das tun, bringen wir nochmal einen Schritt zurück wieder, praktisch dahin, wo wir schon waren mit Horst Heiner und Do Self Sum Square. Denn wir schauen uns jetzt erstmal an, was sind eigentlich genau Variablen, was für Typen, welche Typen können die haben, was ist überhaupt ein Typ und was gibt es da für lustige Operatoren. Diese Folie hatte ich Ihnen das letzte Mal schon gezeigt. Das heißt, eine Variable wollen wir immer noch relativ informell im Vergleich zu dem, was man im Bereich, sagen wir mal, Compilerbau oder in technischer Informatik jetzt viel genauer drunter versteht, für uns als etwas definieren, das mit einem Bezeichner versehen ist. Und es ist ein mit einem Bezeichner versehener Platzhalter für Werte eines bestimmten Typs. Ja? Und Variablen haben eine Adresse im Speicher. Das ist im Prinzip genau das, was wir auch bei Horst Heiner und Do Self Sum Square als abstrakten Speichertyp schon hatten. Wir kommen ja gleich noch drauf zurück. Ganz wesentlich an dieser Definition, wir wissen ja, die Dinge haben einen Namen, eben Horst, Heiner oder wie auch immer wir sie genannt haben. Sie stehen aber, sie sind im Grunde genommen Platzhalter, das heißt Zellen in unserem Bild vom Speicher und da drin sind Werte. Ja, also zum Beispiel ganze Zahlen oder Fließkommazahlen oder Wahrheitswerte. Und diese Werte, die haben einen bestimmten Typ. Ja. Und da haben wir schon unterschieden, es gibt in Java primitive Typen und es gibt Referenztypen. Ja. Primitive Typen, das war sowas hier wie Integer, Float, Boolean, Double und solche Geschichten. Ja. Die sind alle vordefiniert und man deklariert sie so, wie wir das auch schon hatten. Das heißt, wir schreiben den primitiven Typ vorne dran und dann den Variablennamen und dann einen Strichpunkt. Der Strichpunkt schließt einfach dieses Deklarationsstatement ab. Wir instanzieren sie, das heißt, wir schaffen eine Instanz dieses Werts von einem bestimmten Typ und schreiben ihn sozusagen in diese Box, in diesen Platzhalter, in diesen Slot im Speicher rein. Hier zum Beispiel mit diesem Zuweisungsoperator, also insbesondere mit diesem A, ergibt sich aus dem Wert 117 auch wieder mit Strichpunkt abgeschlossen. Manipulieren können wir die primitiv typisierten Variablen, indem wir Operatoren anwenden. Also zum Beispiel, indem wir hier wieder die Variable manipulieren, indem wir ihr einen neuen Wert zuweisen. Das heißt, das ist im Prinzip genauso wie hier, nur dass der Wert hier ein Literalwert ist, das heißt also, man schreibt die Zahl 117 hier direkt hin, wogegen hier sozusagen eine etwas kompliziertere Expression, ein etwas komplizierterer Ausdruck angegeben wird, um den Wert zu bestimmen, den wir dann in A einschreiben oder den wir A zuweisen. Und der Wert ergibt sich hier aus dem Wert von B plus dem Literalwert 42. Wir testen die primitiv typisierten Variablen mit dem ist gleich auf Gleichheit. Ja? Das heißt also, wenn ich schreibe A ist gleich B, dann ist das Ganze natürlich auch wieder eine Expression, ein Ausdruck und der hat auch wieder einen Wert, nämlich wahr oder falsch, ist also vom Typ Boolean, das ist auch ein primitiver Typ. Ja. Und das funktioniert so, dass ich den Wert von A ermittle, den Wert von B ermittle, und wenn diese beiden Werte dieselben sind oder die gleichen, was bei primitiven Typen auf dasselbe rausläuft, dann ist der ganze Ausdruck true oder wahr. Jetzt nochmal dasselbe und das Gleiche. Was war nochmal der Unterschied? Gleich ist etwas, wenn es strukturgleich ist. Ja, also ich kann zwei leere DIN A4 Schreibmaschinenpapierblätter nehmen, die sind gleich. Ja? Sie sind aber nicht dasselbe Blatt, das heißt dasselbe Blatt, sie sind nicht identisch. Ja? Das Gleiche hatte ich in der Vorlesung schon gesagt, mein Hemd, das weiße Hemd, was ich letztes Mal anhatte, Sie können sich ohne Probleme im H&M das gleiche Hemd kaufen, aber dasselbe Hemd können Sie nur kriegen, wenn Sie mich ganz höflich bitten. Ja? Das ist für primitive Typen egal. Warum? Weil es zum Beispiel die Zahl 17 halt nur wirklich einmal gibt. Die Zahl 17 ist ein abstraktes mathematisch-philosophisches Konstrukt. Es gibt nicht 5 Instanzen von 17, sondern es gibt diesen Wert 17 eigentlich nur einmal. Wir können ihn natürlich ganz oft verschiedenen Variablen zuweisen, das heißt ganz oft in den Speicher schreiben, ja, aber da es das nur einmal gibt und da es keine Substruktur besitzt sozusagen, ist dasselbe und das Gleiche in diesem Fall dasselbe. Okay. Bei Referenztypen, damit meinen wir im Grunde genommen Variablen, die Referenzen auf Objekte sind, und Objekte sind Instanzen von Klassen. Das war also diese Welt von Maya, Willy, Bicycle, Whale, I Can Dive, all diese Geschichten. Ja? Und im Gegensatz zu den primitiven Typen, wo wir die Typdefinition schon praktisch in Java eingebaut haben, müssen wir, wenn wir neue Referenztypen wollen oder generell, wenn wir Referenztypen wollen, müssen wir sie selbst definieren, indem wir die Klasse programmieren, wie zum Beispiel bei Bicycle, oder indem wir sie aus einer Klassenbibliothek importieren. Das werden wir viel später noch kennenlernen. Das heißt also, ich definiere mir einen Typ, indem ich sage, was ist ein Student? Ein Student, eine Klasse Student, ist ein Bauplan für Studenten, und alle Studentenobjekte haben Felder, ja, wie zum Beispiel Matrikelnummer, Körpergröße, was weiß ich nicht noch alles, und haben Methoden. Ja, also gib Antworten auf Fragen, krummele, schlaf ein, feiere, betrinke dich. Alles, was Studenten oder Studierende halt so machen. Bezüglich der genderkorrekten Sprache, wir wissen, es müsste hier eben Studierender oder Studierende heißen. Das umgehen wir aber, indem wir, und das ist auch guter Stil, Programme in Java ausschließlich mit englischen Bezeichnern versehen. Ausschließlich. Ja. Das heißt, diese Sache ist auch zu lesen als Class Student und nicht Klasse Student, was die die weiblichen Studierenden ausschließen würde. Ja. Student ist Englisch und bezeichnet beide Geschlechter. Ja. Deklarieren kann man eine solche Referenzvariable, ja, also praktisch etwas, was auf ein Objekt zeigen wird oder bis in unser bisherigen Objekt, in unserer bisherigen Denke das Objekt ist, ja. Ganz ähnlich wie hier diese Deklaration für primitive Variablen, indem wir einfach nur hier die Klasse hinschreiben und dann wieder einen Variablennamen. Ja. In dem Sinne ist also Int ein primitiver Typ, Student ist ein komplexerer Typ, ein Referenztyp. Ja. Und im Prinzip ist da kein so ein wahnsinniger Unterschied. Ich meine, ganze Zahlen haben halt nicht diese ganzen Fields im Prinzip, sondern sie haben eigentlich nur eine Eigenschaft, nämlich ihren Wert. Ja? Also die Zahl 17 hat nur eine fieldartige Eigenschaft, nämlich den Wert 17. Wohl haben aber primitive primitive Werte natürlich auch Dinge, die man damit tun kann. Also man kann zum Beispiel den Operator plus darauf anwenden. Das kann man sich im Grunde genommen auch vorstellen wie die Anwendung einer Methode. Ja? Also im Grunde genommen haben wir hier schon das Konzept des abstrakten Datentyps kennengelernt. Das heißt, ein abstrakter Datentyp ist nichts anderes als eine Menge von Objekten. Hier zum Beispiel die Menge aller denkbaren Studenten oder hier die Menge aller denkbaren ganzen Zahlen, ja, plus den Operationen, die man auf dieser Menge ausführen kann. Also bei ganzen Zahlen kann man addieren, multiplizieren, subtrahieren, all solche Dinge. Ja. Bei Studenten kann man die Methode gib Antwort, feiere, was weiß ich nicht, noch alles aufrufen. Ja. Das heißt, im Grunde besteht da kein so ein wahnsinniger, riesiger Unterschied. Instanzieren können wir Referenztypen, indem wir den new-Operator verwenden. Das heißt, wir schreiben Heiner ergibt sich aus new student. Ja? Und new ist der Operator der Objekterzeugung. Das heißt, ich nehme den Bauplan, der durch die Klasse student sozusagen repräsentiert wird und instanziere mit Hilfe dieses Bauplans ein neues Objekt der Klasse Student und weise der Variablen Heiner dieses Objekt zu oder genauer gesagt eine Referenz auf dieses Objekt. Wir werden den Unterschied gleich noch kennenlernen. Klammer auf, Klammer zu, da hatte das letzte Mal eine Studierende aus dem Publikum gefragt, was das soll, und im Grunde genommen verbirgt sich hier hinter der Aufruf einer Konstruktormethode. Das heißt, wir können unter diesen vielen Methoden, die diese Klasse Student hat, auch eine oder mehrere angeben, die genauso heißt wie die Klasse und die dafür zuständig ist, beim Erzeugen neuer Objekte diese zu initialisieren. Das heißt, wir können in diesem Konstruktor dann zum Beispiel vorgeben, dass ein Standardstudent, wenn er mit dieser Methode geboren wird, keine Ahnung, kurze Haare hat und ein Lächeln auf dem Gesicht und gerade gefeiert hat. Keine Ahnung, was auch immer wir da wollen. Ja? Gut, das kriegen wir aber auch noch sehr viel später. Wichtig ist dieser New-Operator, der hier ein neues Objekt erzeugt. Manipulieren können wir Referenztypen auf verschiedene Weisen. Ja? Das heißt, wir können der Variablen Heiner zum Beispiel auch ein anderes Studentenobjekt zuweisen. Hier hat Horst sozusagen den Wert oder den Typ Student auch. Horst ist also ein Objekt der Klasse Student. Und was wir einfach nur tun, ist die Referenz auf dieses Objekt Horst, was in der Variablen Horst praktisch drin ist, der Variablen Heiner zuweisen. Ja. Was wir auch tun können, ist mit Hilfe dieses Dereferenzierungsoperators, des Punktoperators, auf die Felder, hier zum Beispiel Heiner Age ergibt sich aus 21, oder die Methoden Heiner Yawn zugreifen. Ja? Das heißt, wir können die Fields ändern der Objekte oder wir können auslesen können wir die Fields, wir können alles Mögliche machen. Wir können aber auch Methoden aufrufen. Ja? Und hier ist jetzt der Unterschied zwischen dasselbe und das gleiche interessant, weil wir uns zum Beispiel fragen können, ist das Studentenobjekt Heiner strukturgleich zum Studentenobjekt Horst. Ja, das wäre dann, wenn insbesondere alle Fields von Heiner mit allen Fields von Horst übereinstimmen. Also wenn alle Fields praktisch gleich sind, ja, dann ist auch sind auch die Objekte beziehungsweise sind auch die Objekte gleich, und Gleichheit stellen wir mit dem Equals-Operator fest. Ja? Das heißt, Heiner und Horst sind zwei verschiedene Dinge, die aber strukturgleich sind. Ja? Wenn wir wissen wollen, ob jetzt in Heiner der Verweis auf das gleiche Objekt drinsteht wie in Horst, das heißt, sowohl Heiner als auch Horst zeigen auf das gleiche Studentenobjekt, dann können wir das nachher auch mit dem ist gleich Operator testen, denn dann sind Heiner und Horst nicht zwei verschiedene Objekte, die strukturgleich sind, sondern Heiner und Horst sind dasselbe Objekt, beziehungsweise genauer referenzieren dasselbe Objekt. Ja? Da werden wir nachher oder später auch noch genauer drauf zurückkommen. Ja. Für diejenigen unter Ihnen, die sich jetzt schon fragen, ja, was ist denn, gut, Gro, du hast erzählt, strukturgleich, das haben wir kapiert, das prüfen wir mit Equals. Ja. Und du hast gesagt, wenn alle Fields von Heiner gleich allen Fields von Horst sind. Aber müssen wir da nicht auch schon wieder auf dasselbe und das Gleiche achten, wenn wir die Fields vergleichen? Und die Antwort ist ja, selbstverständlich, für Strukturgleichheit. Ja. Nehmen wir mal an, Heiner hat 4 Integer Fields, ja, und Horst hat dementsprechend auch 4 Integer Fields. Da ist es leicht, weil da wissen wir bei primitiven Fields oder Fields von einem primitiven Datentyp, da ist dasselbe und das gleiche sowieso nicht relevant. Da prüfen wir einfach paarweise, steht da die gleiche Zahl drin, zum Beispiel, ja. Interessanter wird's natürlich schon, wenn Student als Field wieder Verweise, Referenzen, Variablen von einem Referenztyp hat, also intern schon wieder auf Objekte verweist. Ja? Also Student kann zum Beispiel eine Mutter haben und Mutter ist auch wieder ein Objekt vom Typ Mensch zum Beispiel. Ja? Dann wiederum wird sich diese Diskussion natürlich fortsetzen. Ist Strukturgleichheit nur dann gegeben, wenn Heiner und Horst auch dieselbe Mutter haben, nicht nur eine strukturgleiche Mutter? Und da würde ich sagen, das probieren wir das nächste Mal einfach mal zusammen aus. Sie können es auch einfach schon mal ausprobieren. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze einfach nochmal im Speicher an, ja? Also hier haben wir 3 primitive Typen und hier haben wir wieder Deklaration und Zuweisung in einer Anweisung. Sie wissen, das könnte man auch in 2 verschiedenen Anweisungen schreiben, wie zum Beispiel jetzt hier Long Heiner und dann die Zuweisung. Das ist aber egal, das kann man so oder so machen. Ja? Dann haben wir gesagt, ja, was bedeutet es, dass wir schreiben int Horst? Das heißt, wir haben eine Zelle, die wir vorsehen, in diese Zelle können nur Werte vom Typ int, das heißt ganze Zahlen rein, ja. Und diese Zelle steht irgendwo im Speicher und wir wollen den Variablennamen uns praktisch, ja, dazu denken, ja. Das heißt, das Horst ist einfach nur ein Bezeichner für eine Stelle im Speicher, wo ein Wert drinstehen kann. Genauso Heiner, ja. Diese sehr große Zahl, Long ist also ein Typ für große ganze Zahlen. Diese sehr großen ganzen Zahlen nehmen in Wahrheit natürlich mehrere Zellen in Anspruch. Aber ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Im Prinzip ist Heiner für uns auch nur eine Zelle, der Einfachheit halber. Bei Referenztypen ist es jetzt so, wenn wir uns jetzt hier also ein Bicycle bauen, Bike 1, dann wird irgendwo im Speicher werden die Fields dieses Objekts, das heißt also Cadence, Speed und Gear, angelegt und jedes Field ist im Prinzip auch wieder so eine benannte Zelle. Und wir können natürlich zum Beispiel auf Cadence beim Objekt Bike 1 mit Bike1.cadence zugreifen. Deswegen habe ich mir erlaubt, diesen Variablennamen hier mal so zu notieren. Ja, das ist natürlich etwas freie Interpretation, aber das passt schon. Ich denke, Sie verstehen, was wir da meinen. Am Anfang, wenn wir das Bike hier erzeugt haben, sind natürlich alle 0, aber ich kann zum Beispiel Gear auf 3 setzen, dann wird halt einfach diese Variable, dieses Field auf 3 gesetzt. Und ich kann mir auch noch Bike 2 als neues Mountainbike bauen. Dann habe ich halt nicht nur Cadence, Speed und Gear irgendwo, sondern auch noch die Sitzhöhe, Seat Height. Ja, die meinetwegen defaultmäßig auf 15 gesetzt ist. Kann auch sein, dass wir den Gear defaultmäßig hier auf 1 hatten. Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Der Code, der zu der Klasse Bicycle beziehungsweise zur Klasse Mountainbike gehört, ja, Sie erinnern sich, Mountainbike erbt von Bicycle, übernimmt also die ersten 4 Methoden und fügt eine fünfte Methode hinzu. Und diese Methoden, dieser Code, der steht natürlich auch irgendwo im Speicher, aber den müssen wir natürlich hier nicht jedes Mal dazu kopieren. Da reicht es einfach, wenn wir wissen, wo ist der entsprechende Code, so dass wir, wenn wir jetzt Change Cadence ausführen, ja, dass wir wissen, welche Cadence wir ändern müssen. Das heißt, dieser Code ist dann sozusagen generisch, ja. Und wenn er zum Beispiel hier auf Bike 1 aufgerufen wird, dann müssen wir wissen, dass wir diese Variable hier auf den neuen Wert setzen und nicht etwa die oder von einem anderen Fahrrad, ja. Das erledigt aber praktisch die Speicherverwaltung oder die Java Virtual Machine für uns, ja. Das müssen wir also uns gar nicht genau anschauen. Wir wissen, der Code steht irgendwo und der muss natürlich nicht kopiert werden. Daten und Instruktionen haben verschiedene Speicherbereiche, aber auch das klammern wir für den Moment einfach mal aus. Das ist nicht so wahnsinnig interessant für uns. So, jetzt ist natürlich die Frage, welche primitiven Typen gibt es denn? Gut. Die schöne Antwort ist, es gibt gar nicht so wahnsinnig viel. Es gibt zunächst mal 6 numerische Typen, die also Zahlen enthalten können. Ja, im Grunde genommen, das haben wir uns ganz am Anfang angeschaut, wissen wir, dass im Computer, da gibt es nur Einsen und Nullen. Das heißt, was im Grunde immer da drin steht, sind Muster aus Einsen und Nullen, die die jeweilige zum Beispiel ganze Zahl kodieren. Ja, wenn wir unser bekanntes Int nehmen, dann stehen in den Zellen 32 Bit, das heißt 32 Möglichkeiten, also eine Aneinanderreihung von 32 Möglichkeiten, die jeweils 1 oder 0 sein können. Ja, also ein Muster, was 32 Bit lang ist. Ja. Und diese Binärdarstellung, das haben wir gesagt, wollen wir uns eigentlich auch nicht so genau anschauen. Für uns ist einfach Int eine ganze Zahl, wie hier zum Beispiel, keine Ahnung, diese 234.103.234. Ja. Diese Zahl hier hat natürlich eine Binärdarstellung. In der Dezimaldarstellung, so wie wir sie hier stehen haben, ist sie nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stellen lang. Ja? Die Binärdarstellung ist natürlich wesentlich länger. Wir müssen natürlich gucken, passt die Zahl noch in 32-Bit rein. Ja? Deswegen gibt es auch Darstellungen für größere Ganzzahlen, wie zum Beispiel Long, da können wir also Binärzahlen drin verarbeiten, die 64 Stellen lang sind. Ja? Und da wissen wir dann also zum Beispiel, dass auch diese Riesenzahl hier im Dezimalsystem höchstwahrscheinlich in diese 64-Bit reinpasst. Ja? Es gibt auch Darstellungen von Fließkommazahlen, das heißt, das sind im Grunde genommen rationale Zahlen, denn wir müssen ja irgendwo hier mit der Dezimalbruchentwicklung aufhören. Ja? Also zum Beispiel 5464,00345, das wäre so eine typische Float-Zahl. Ja? Auch da gibt es natürlich Obergrenzen, was wir in diesen 32-Bit darstellen können. Deswegen gibt es auch hier Typen für größere Fließkommazahlen, zum Beispiel Double. Und da können wir dann auch diese Riesenzahl hier hinschreiben. Da lernen wir schon so eine Notation kennen. Nämlich, das hier ist uns allen ja klar, 5464,00345, das Komma schreiben wir natürlich immer mit Punkt, ja, wie im Englischen so üblich. Ja. Diese Zahl hier, da könnten wir natürlich jetzt auch versucht sein, das ganz normal zu lesen, also 3.245.343.455,555. Aber was ist das jetzt? Das bedeutet einfach nur, wie wir hier lesen, dass wir diese Zahl, 3.245.000.000 etc. etc. mal 10 hoch 67 nehmen. Das hier E steht für sowas wie exponentieren. Ja? Und das Gleiche gibt es natürlich auch jeweils mit Vorzeichen oder hier mit dem Vorzeichen vor dem Exponenten. Das heißt, dieser Geschichte hier entspricht also minus 345.545,34534 mal 10 hoch minus 12. Ja? Das heißt, bei diesen Grenzen hier ist nicht nur entscheidend, dass wir vielleicht sehr große Zahlen noch nicht mehr reinkriegen, sondern es kann natürlich auch sein, dass wir Grenzen der Darstellung haben bezüglich sehr, sehr kleiner Zahlen. Also irgendwann endet unsere Genauigkeit, die wir im Rechner darstellen können. Und das ist dann natürlich ein Betätigungsfeld für das weite Feld der numerischen Mathematik oder der Numerik innerhalb der Informatik, wo man sich Gedanken macht, wie man jetzt mit diesen endlichen Genauigkeiten möglichst gut umgeht. Wir kriegen gleich noch ein Beispiel. Byte, das ist typischerweise eben sehr klein, das heißt nur 8 Bit und wird auch gar nicht wirklich für Zahlen genutzt, wenn es denn überhaupt genutzt wird, also für uns ist es relativ interessant, sondern insbesondere zur Darstellung von Bit Patterns. Ja, das heißt also, wenn Sie einfach sagen wollen, ich habe 8 Schalter und das Muster, welcher der Schalter eingeschaltet ist, stelle ich halt in so einem 8-Bit Binärstring da, ja, kann ich halt sagen 1, 0, 0, 0, 1 und der Rest wieder 0, dann weiß ich, der 8. Schalter ist eingeschaltet, genauso wie der 4. und die anderen sind alle nicht eingeschaltet. Ja, also dafür ist es da. Short wird auch meistens eher nicht für Zahlen verwendet. Gut. Also, was sind denn jetzt die Bereiche, die wir darstellen können? Also Byte, Short, Int und Long, das sind alles primitive Typen um ganze Zahlen. Das heißt also, Z, also von minus unendlich bis plus unendlich, aber immer in Schritten von 1 darzustellen. Und zum Beispiel Int, da können wir die Zahlen von minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1, also plus 2 hoch 31 minus 1 darstellen. 2 hoch 30, das ist ungefähr 10 hoch 10, also ungefähr 10 Milliarden. Das ist also gar nicht mal so riesig. Sie sehen hier die genaue Zahl. Wenn wir das jetzt mal anschauen, das sind offensichtlich gut, habe ich mich ein bisschen verschätzt, 21 Milliarden 474 Millionen. Nee, das ist sogar... das sind nur 2 Milliarden. Okay, gut, da habe ich mich ein bisschen verschätzt, also nicht 10, sondern nur 2. 2 Milliarden 147 Millionen 483.648. Interessant ist zum Beispiel, warum diese Zahlbereiche jetzt überhaupt asymmetrisch sind. Also Sie sehen, wir können eine Minuszahl mehr darstellen als eine Pluszahl. Das hängt mit der Art zusammen, wie diese Dezimalzahlen in Binärzahlen dargestellt werden. Ja, wir haben am Anfang ja mal diese Umrechnungsarten oder an einem simplen Beispiel mal gesehen, wie man das prinzipiell so machen kann. Jetzt ist es aber so, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Zahl, die Zahl 8 nehmen, ja, die ist dargestellt mit vielen Nullen und dann kommt 1, 0, 0, 0. Ja? Also 0 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 4 und so weiter. Ja? Bis 0 mal 2 hoch 31. Ja? Und wenn Sie das so machen, dann ist das auch kein Problem. Sie können zum Beispiel die 32. Stelle einfach als Vorzeichen nehmen. Das heißt, wenn da eine 1 steht, ist das Minus. Wenn da eine 0 steht, ist das Plus. Das ist auch alles super. Das nennt man dann das Einer-Komplement. Ja. Wenn Sie allerdings, das hat natürlich einen gravierenden Nachteil. Denn in dieser Darstellung gibt es zwei Nullen, nämlich plus 0 und minus 0. Das ist natürlich nicht so gut. Deswegen hat man das sogenannte Zweier-Komplement eingeführt. Bisschen komplizierter und das ist auch der Grund, warum diese Asymmetrie hier herrscht, ja? Weil sie nur eine Null haben wollen. Okay? Bei Long haben sie von minus 2 hoch 63, das ist schon recht ordentlich, Sie sehen, also ziemlich große Zahl bis plus 2 hoch 63 minus 1 und so weiter und so fort. Ja? Bei Floats und Doubles ist die ganze Geschichte schon wesentlich komplizierter. Das heißt, bei den kleinsten Zahlen sind wir hier bei Float im Bereich von 10 hoch minus 45 und bei den größten im Bereich von 10 hoch 38. Und hier sehen Sie es, für Double sind die Exponenten entsprechend größer, plus oder minus. Das kann man also beides haben. Ja. Und im Grunde genommen sind sowohl Float als auch Double natürlich jeweils nur Darstellung bestimmter rationaler Zahlen, die wir als Annäherung an bestimmte reelle Zahlen auffassen wollen. Ja, also Pi zum Beispiel können wir natürlich sowohl als Float als auch als Double-Zahl darstellen mit endlich vielen Nachkommastellen. Sie wissen aber, Pi ist eine irrationale Zahl, ja, eine Zahl mit unendlich vielen Nachkommastellen, also sogar auch eine transzendente Zahl und insbesondere nicht rational. Aber wir können natürlich, wenn wir die Dezimalbruchentwicklung von Pi irgendwo aufhören, dann ist es eine möglichst gute oder hinreichend gute oft Annäherung an die Zahl Pi. Ja? So. Wir werden uns nicht genau ansehen, wie wir im Computer diese Float und Double Zahlen repräsentieren, denn das ist gar nicht so unkompliziert. Ja. Wir werden uns nur hier auf dieser Folie mal anschauen, was das für Konsequenzen für uns hat. Ja. Offensichtlich, sowohl bei Float als auch bei Double haben wir nur eine beschränkte Anzahl Bits. Das heißt, wir können diese reellen Zahlen, wie eben beschrieben, nur bis zu einer gewissen Genauigkeit darstellen. Ja, das heißt, die Zahl ein Drittel, ja, ist ja in Dezimalbruchannäherung 0,3 Periode und irgendwann müssen Sie mit dieser Periode mal aufhören. Also Sie können viele Dreier hinschreiben, aber irgendwann ist da natürlich mal Schluss. Und dann ist das natürlich nicht wirklich genau die Zahl ein Drittel, sondern nur eine genaue, möglichst genaue Annäherung. Der zugehörige Standard, mit dem man das macht, ist der sogenannte IEEE 754 Standard, ziemlich berühmt in der Informatik und wie gesagt zu kompliziert und auch zu jetzt im Rahmen unserer beschränkten Zeit jetzt nicht so wahnsinnig nützlich, wenn wir uns das anschauen. Interessant ist aber, dass wir, wenn Sie sehen, dass hier zum Beispiel bei Float, ich gehe nochmal zurück, wenn Sie die Zahlen von plus oder minus 1,4 mal 10 hoch minus 45 bis plus oder minus 3,4 mal 10 hoch 38 darstellen wollen, dass Sie nicht im ganzen Darstellungsbereich überall dieselbe Genauigkeit haben, sondern wir wissen ja, die reellen Zahlen sind natürlich dicht. Das heißt, wenn Sie zwei rationale Zahlen angeben, die ungleich sind, dann finden Sie immer unendlich viele reelle Zahlen dazwischen. Das heißt, wir haben unabhängig von unserer Genauigkeitsannäherung natürlich, wenn wir die reellen Zahlen annähern wollen, mit den rationalen Zahlen sowieso schon mal ein gewisses Problem. Aber da können Sie natürlich sagen, naja gut, wieso, das kann ich ja alles machen. Aber dieser IEEE 754 ist halt so gemacht, dass Sie, selbst wenn Sie rationale Annäherungen haben, dass Sie dann nicht überall über diesen ganzen Bereich die gleiche Genauigkeit haben. Ja, und das führt dann zum Beispiel zu verschiedenen Dingen. Ja, also zum Beispiel hier unten, wenn wir Double G definieren und sagen, das ist 0,1 plus 0,1 plus 0,1. Das wäre also unserer Rechnung nach eigentlich 0,3. Dieses D gibt einfach an, dass das eine Literalkonstante vom Typ Double ist. Sie können, wenn Sie ein F hier hinten dran machen würden, wäre es eine Literalkonstante vom oder eine Zahl, Literalkonstante klingt so vornehm, einfach eine Fließkommazahl Float oder eine Fließkommazahl Double. Hier halt als Double aufgefasst, aber 0,1, egal ob Float oder Double, sollte halt ein Zehntel sein und dreimal genommen sollte halt drei Zehntel sein. Jetzt sehen wir aber, dass wenn wir G jetzt ausgeben, das ist 0,3, aber dann kommt hier hinten, ups, noch eine 4. Ja. Das heißt, Sie können sich das Ganze hier auch auf dieser Webseite anschauen, was da passiert. Das ist ein Rundungsfehler, weil wir halt nicht immer ganz genau operieren können hier mit diesen IEEE 754 darstellen. Wir können natürlich auch etwas haben, was wir im Grunde genommen, wie auf der nächsten Folie, ich habe gerade schon mal ein bisschen vorgegriffen, was wir auch auf den ganzen Zahlen haben können, ja, nämlich wir können Bereichsüberschreitungen haben. Das heißt also insbesondere können wir, wenn wir eben nur, wie hier beschrieben, bestimmte Bereiche auch wirklich bedienen können, wenn wir jetzt mit Float auf 10 hoch 50 hoch wollen, ja, die Frage ist, was passiert denn da? Ja, und die Antwort ist, da passiert natürlich insofern was, als dass wir Überschreitungen kriegen. Und zum Beispiel, wenn Sie 2 hoch 5000 rechnen, dann ist das natürlich auch hier größer als alles, was wir mit Double darstellen können. Und was in Java passiert ist, für Java ist 2 hoch 5000 dasselbe wie unendlich. Das heißt, hier haben wir eine Zahlbereichsüberschreitung. Ja. Und 2 hoch 1000 würde noch gehen, ja, weil das 2 hoch 1000 ist ungefähr 10 hoch 300 irgendwas, also da sind wir schon an der Grenze quasi, aber das kriegen wir halbwegs noch hin, 2 hoch 5000 dann schon nicht mehr. Ne? Das hat zur Folge, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu große Zahlen verwenden. Wenn Sie sich jetzt fragen, was passiert denn? Nehmen wir mal an, ich bin Astrophysiker oder ich mache Kombinatorik oder was weiß ich, Quantenchemie und da muss ich halt so viele Möglichkeiten irgendwie verwalten. Geht es nicht genauer? Doch, es geht sogar beliebig genau. Dafür sieht Java eine entsprechende Menge von Klassen vor, mit denen man das machen kann, also Big Integer, Big Whatever, ja. Und damit kann man beliebig genaue Numerik betreiben, zum Preis, dass es natürlich auch ein bisschen langsam ist und ziemlich viel Speicher verbraucht. Was eine gewisse Konsequenz aus all dem ist, ist, dass wir 2 Float oder 2 Double-Werte, wenn wir sie auf das gleiche oder dasselbe, was in dem Fall ja dasselbe ist, primitive Typen, sie erinnern sich. Wenn wir sie also auf Gleichheit testen wollen, mit ist gleich, dann sollten wir sie nicht unbedingt mit ist gleich darauf testen, sondern wir sollten einfach sagen, ist die Differenz, der Betrag der Differenz kleiner als ein von uns vorgegebenes Epsilon. Ja. Warum? Weil wir ja solche Rundungsfehler haben könnten. Also wenn Sie sich jetzt fragen, ist 0,3 gleich 0,1 plus 0,1 plus 0,1, mathematisch sicherlich richtig, aber numerisch nicht, weil 0,3 ist nicht das gleiche wie 0,304. Ja, deswegen sollten wir diese Test auf Gleichheit zwischen 2 Float oder Double Werten auf diese Weise machen. Ja. Gut. Jetzt, was passiert denn bei diesen Überläufen und was ist denn das? Ja. Also, nehmen wir mal an, wir haben 4 Bit zur Darstellung von positiven natürlichen Zahlen. Ja. Und in dem Fall positive natürliche Zahlen. Ja, also nicht die ganzen. Das heißt, wir können in 4 Bit die Zahlen von 0 bis 15 darstellen. Also 0, 1, 2 und so weiter bis 15. Ja. Wenn wir jetzt zu 15 noch 1 dazu zählen, also 1, 1, 1, 1 plus 0, 0, 0, 1 rechnen, ja, dann kriegen wir ja hier einen Übertrag, hier einen Übertrag, hier einen Übertrag, hier einen Übertrag und hier wieder einen Übertrag. Das heißt, 15 plus 1 ist 16. Ja, einmal 2 hoch 4 plus 0 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0. Ja, 16. Es sind aber nur 4 Stellen vorhanden. Das heißt, wenn ich mir diese hier wegdenke, dann ist 15 plus 1 dasselbe wie 0. Diese 1 fällt ja ins Off. Wir haben ja nur 4 Platz. Ja. Das heißt, da kriegen wir eine Bereichsüberschreitung und das ist natürlich was wir nicht wollen. Deswegen müssen wir darauf achten, dass die Zahlen, mit denen wir rechnen, klein genug sind, um in die jeweiligen primitiven Typen reinzupassen. Wen das interessiert, würde ich auf den Wiki-Artikel zu Floating Point IEEE oder Signed Number Representations verweisen oder hier von einer Vorlesung aus Karlsruhe hier dieses Zahldarstellungs-Handout PDF. Ja, das, wen das interessieren sollte. Gut. Jetzt haben wir gesagt, okay, das sind die Typen für Zahlen. Gibt es auch noch andere Primitive? Ja, im Wesentlichen da noch diese beiden, nämlich Boolean. Da können wir einfach wahr oder falsch reinschreiben. Oder Character. Da können wir jetzt 16-Bit-Kodierungen von Zeichen reinschreiben. Ja, und da passen mit Hilfe des Unicode-Mechanismus, auf den wir auch nicht genauer eingehen wollen, sehr, 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 sehr viele verschiedene Zeichen ein. Das heißt also, primitiv gedacht, können Sie auf jeden Fall 2 hoch 16 verschiedene Codes erstmal hinschreiben. Das reicht auch schon, um ziemlich viele Sachen, die man so braucht, einfach abzudecken. Also die ganzen chinesischen Schriftzeichen, diese lustigen Integrale, aller mögliche arabischer, kalligraphischer Kram, koreanische Zeichen, alles, was Sie sich so denken können eigentlich. Ja? Und dieser Typ heißt Char für Character und da können wir natürlich eine Variable definieren und zum Beispiel dem das M zuweisen oder den Special Character für Newline, also wenn Sie Return drücken, also Schreibmaschine, Carriage, Return. Und bei Boolean, tja, können wir halt einfach auf True oder False setzen. Ja? Gut, jetzt nochmal zurück zu Referenztypen. Also wir haben gesehen, primitive Typen haben wir die beiden plus die Zahltypen. Was ist denn jetzt nochmal mit Referenztypen? Und ich hatte Ihnen ja am Anfang dieser Aufzeichnung gesagt, ja, eine Variable von einem Referenztyp, also zum Beispiel Bike 1 als Variable vom Typ von der Klasse Bicycle, enthält eine Referenz auf das Objekt. Ja, was meinen wir denn damit? Also zunächst mal, Bike 1 ist vom Typ, vom Referenztyp Bicycle, also ist enthält nachher Referenzen auf Objekte, Fahrradobjekte von der Klasse Bicycle. Wir haben gesagt, Bike 1 ist so ein Objekt, hat Cadence, Speed und Gear als Fields. Bike 2 ist auch so ein Objekt, hat Cadence, Speed und Gear als Fields. Bike 1 ist ein Bicycle, Bike 2 ist ein Bicycle. Was passiert jetzt? Wir haben jetzt hier dieses, mit New Bicycle haben wir ein Objekt erzeugt. Das heißt im Grunde genommen diese Fields irgendwo in den Speicher geschrieben und haben die vielleicht auch schon vorinitialisiert, weil wir den Konstruktor hier aufgerufen haben. Okay, jetzt was ist Bike 1 selbst? Ja? Bike 1 selbst ist natürlich auch wieder eine Variable, das heißt irgendeine benannte Zelle. Und was da drin steht, ist jetzt die Referenz auf das eigentliche Objekt. Ja? Das heißt, Bike 1 ist sowas wie eine Telefonnummer, wo Sie beim Objekt anrufen können und zum Beispiel fragen können, hey, was ist denn dein Speed? Oder hey, beschleunige mal. Ja? Das heißt, Bike 1 ist in diesem Sinne eine Telefonnummer, eine Referenz, ein Hinweis. Ganz in dem Sinne, wie es hier gemalt ist. Wir können uns das bildlich so vorstellen, als wäre der Zellinhalt, der jetzt hier zu Bike 1 gehört, einfach die Speicheradresse dieser Field-Variablen. Für Bike 2 natürlich genau dasselbe. Ja? Und jetzt können wir auch den Unterschied begreifen zwischen equals und ist gleich. Ja? Denn Bike 1 equals Bike 2, was heißt das? Das heißt, das Objekt, was von Bike 1 referenziert wird, darauf wird das Verhalten equals aufgerufen mit dem Parameter Bike 2. Bike 2 ist eine Referenz auf ein weiteres Objekt vom Typ Bicycle. Ja. Jetzt kann diese Equals-Methode einfach hinschauen und kann sagen, gleich, im Sinne von Struktur gleich, sind diese beiden Fahrradobjekte, die von Bike 1 und Bike 2 jeweils referenziert werden, dann, wenn alle Fields gleich sind. Das ist hier der Fall. 0 ist gleich 0. 0 ist gleich 0 und 1 ist gleich 1. Ja? Das heißt, C ist true. Wenn ich mich jetzt frage, sind die Objekte dasselbe, dann muss ich genauer fragen, sind die Referenzen, die in Bike 1 und Bike 2 drinstecken, so, dass sie auf das gleiche, auf dasselbe Objekt zeigen? Ja? Und das ist hier natürlich nicht der Fall, weil Bike 1 ist ein anderes Objekt als Bike 2. Das heißt, Bike 1 ist gleich Bike 2 ist false. Okay. Wir können das Ganze natürlich auch weiter treiben. Wenn wir jetzt das Gear von Bike 1 auf diese Weise auf 3 setzen, dann ist Bike 1 auch nicht mehr strukturgleich mit Bike 2 oder genauer gesagt das Objekt, was durch Bike 1 referenziert wird, ist nicht mehr strukturgleich zum Objekt, was mit Bike 2 referenziert wird. Ja, also C ist hier dann false. Wir können hier unten C bei dem ist gleich, aber auch true kriegen, indem wir zum Beispiel sagen, Bike 1 ergibt sich aus Bike 2. Das heißt nichts anderes als die Referenz, die in Bike 1 drin steckt und die vorher auf das Bike 1 Objekt gezeigt hat, sozusagen, zeigt jetzt auch auf das Bike 2 Objekt. Ja? Das heißt, Bike 1 die Referenz ergibt sich aus dem Wert von Bike 2 und der Wert von Bike 2 ist eine Referenz auf das Objekt Bike 2. Ja? Das heißt, jetzt ist sowohl equals true, ja, Kunststück, weil wenn irgendwas dasselbe ist, dann ist es insbesondere auch das Gleiche. Ja? Also, das ist gut philosophisch jetzt natürlich vielleicht für manche unbefriedigend, aber kann man, glaube ich, akzeptieren. Ja? Es ist aber insbesondere auch dasselbe. Das heißt, diese Referenz, also praktisch der Wert dieser Speicherzelle, ist einfach derselbe wie diese Referenz, also dieser Eintrag. Ja? Nun, das nur zur Erläuterung, was heißt dasselbe und das gleiche auf Referenztypen und warum heißen die überhaupt Referenztypen? Ja? Das heißt, was hier drin steckt in der Variable, ist halt eigentlich nur eine Referenz, eine Adresse, eine Telefonnummer, ein was auch immer, ein Hinweis. Ja? Gut. Es gibt auch nur einen speziellen Wert Null. Das ist eine Referenz auf gar nichts. Ja? Und man kann sich natürlich eben auch fragen, was passiert denn, wenn ich jetzt so ein Fahrrad wieder löschen will? Ja, wie lösche ich eine primitive Variable, indem ich einfach einen anderen Wert reinschreibe? Also so richtig löschen lässt es sich nicht ohne weiteres, sagen wir mal. Eine Referenztyp-Variable lässt sich auf die gleiche Art nicht so ohne weiteres löschen. Aber was heißt denn jetzt, dass wir praktisch sozusagen nicht mehr wollen, dass sie auf ein Objekt zeigt. Naja, das kann man erreichen, indem wir zum Beispiel dem Bike 2 Null zuweisen. Dann zeigt Bike 2 einfach auf gar nichts mehr. Ja? Und im Moment zeigt zeigt ja noch hier Bike 1 hier auf das Bike 2 Objekt, weil wir das hier so umgebogen haben. Aber auf das arme Bike 1 Objekt zeigt überhaupt niemand mehr drauf. Ja? Das heißt, sie kommen im Prinzip auch an diese spezielle Speed auch gar nicht mehr ran. Denn wenn sie schreiben Bike1.speed, ja, dann ist ja plötzlich diese Null gemeint. Ja, aufgrund dieser Zuweisung. Ja. Das heißt, dieses Objekt, da zeigt überhaupt niemand mehr drauf. Und was, das ist natürlich tragisch, ja. Und was in Java passiert, ist noch viel tragischer. Alle NAS lang, also das heißt, alle paar Zeiteinheiten, kommt eine Müllabfuhr und sammelt alle diese Objekte ein, auf die niemand mehr zeigt. Das ist der sogenannte Garbage Collector, ja. Und dieser Speicherplatz, der eh nicht mehr taugt, weil ja man kann ja gar nicht mehr darauf zugreifen. Die Telefonnummer ist sozusagen weggeschmissen. Ja, niemand kann das hier mehr anrufen. Das wird dann halt einfach eingesammelt. Ja, sehr leistungsorientiert. Also Menschen, die keine Telefonnummer mehr haben, werden irgendwie von Baggern irgendwo. Ein kleiner Scherz. Also das ist halt jetzt nur hier so und gut, können wir akzeptieren. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gut, was haben wir gehabt? Wir haben jetzt unsere, ich gehe nochmal hier hin, wir haben jetzt unsere primitiven Typen besprochen, zumindest grob, wir haben Referenztypen besprochen, ja. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, was ist denn jetzt, wenn ich mehrere Fahrräder zusammen ansprechen will, ja. Also nehmen wir mal an, Sie haben Fahrradladen modelliert und was ist dann das Inventar, also alle Fahrräder zusammen. Und was wir dafür brauchen, ist im Grunde genommen brauchen wir Datenstrukturen, das heißt also Zusammenfassungen, Ordnungen von primitiven oder Referenzvariablen im Hinblick auf effiziente Verarbeitung. Ja? Also wenn Sie jetzt so einen Fahrradladen haben und Inventur machen wollen, dann ist zum Beispiel eine Liste all derjenigen Fahrräder, die im Laden gerade auf Lager sind, sicherlich eine ganz gute Idee, weil diese Liste können Sie aufgrund Ihrer Ordnung einfach durchgehen. Erstes, zweites Fahrrad, drittes, viertes und so weiter. Ja? Das ist also eine Liste, ist zum Beispiel eine solche Datenstruktur. Wir werden noch andere kennenlernen, Bäume, Hashmaps, alles Mögliche, später in der Vorlesung. Ja? Eine sehr wichtige und sehr simple Datenstruktur ist eben eine Liste oder ganz allgemein eine Sequenz. Ja? Und eine Sequenz ist einfach eine Aneinanderreihung von Werten oder von Variablen des gleichen Typs. Ja? Im Grunde genommen also, wenn wir so wollen, ein indiziertes Feld, eine Reihung, eine Sequenz einer festen Anzahl von Elementen eines Typs. Ja? Und da können jetzt primitive Werte, also zum Beispiel ganze Zahlen drinstehen, Float-Zahlen, Booleans oder sonst was, oder Referenztypen, also Fahrräder, Wale, Autos, Studis, alles Mögliche. Ja? Und das sieht im Prinzip so aus. Das heißt, ein indiziertes Feld, eine Sequenz hat ja immer praktisch ein nächstes. Ja? Arrays sind insofern noch speziellere Sequenzen, als dass wir praktisch über den Index auf jede Stelle direkt zugreifen können. Also wenn Sie so ein Lager haben für Fahrräder, dann können Sie auch an die 553. Stelle gehen, sich das Fahrrad aus dem Fach oder der Garage oder dem Ständer holen und es irgendwo verkaufen. Ja? Also Sie müssen also nicht beim ersten Anfang zum zweiten, dann zum dritten, bis Sie dann beim 553. sind. Ja? Und diese Indizes, die beginnen bei 0 und laufen halt hoch. Ja? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und im Grunde ist so ein Array einfach eine Menge von solchen Kästchen und in den Kästchen können halt die Elemente von einem bestimmten Typ drinstehen. Hier ist das Array also 6 Elemente lang. Ja? Das fünfte Element hat halt gerade den Indexwert 4, weil wir bei 0 loszählen. Das erste hat also den Index 0. Ja? So ein sogenanntes Array ist selbst von einem Referenztyp. Also zum Beispiel SumArray ist vom Typ Array von Integers. Ja? Und diese Array von Integers, das schreiben wir mit so eckigen Klammern. Ja, das heißt, Int ist der Basistyp, die Sachen, die also hier in die Kästchen reinkommen. Ja? Und der Typ von dem ganzen Lager, von dieser ganzen linearen Struktur ist also Int, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu oder Array von Integers. Weil das selbst ein Referenztyp ist, müssen Sie das auch mit New, genau wie die Bicycles, erzeugen. Und Sie müssen sich festlegen beim Erzeugen, wie viele Kästchen das Ding haben soll. Ja? Also hier in dem Fall zum Beispiel, wie hier angegeben, New Integer Array mit 6 Integers drin. Ja? Wenn Sie das gemacht haben, haben Sie praktisch nur ein leeres Regal. Aber da stehen natürlich noch keine Integers drin. Ja. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel zugreifen wollen auf das nullte Element und das irgendwie ausdrucken, dann wird es dankenswerterweise von Java alles auf Null gesetzt, aber eigentlich können Sie sich da gar nicht drauf verlassen. Sie wissen nicht, was da ist. Ja. Sie können aber zunächst mal natürlich das befüllen und können sagen, das erste will ich auf 23 setzen, das zweite auf 12 und das sechste auf den Wert 4 plus dem Wert, den ich an 2 habe. Nehmen wir mal an, den habe ich hier irgendwo dazwischen schon mal gesetzt. Ja. Sie können also Arrays von primitiven Typen machen. Sie können aber auch Arrays von Referenztypen machen. Das heißt, some other array ist also ein Array, was 30 Objekte von der Klasse String enthalten kann. Oder genauer gesagt 30 Referenzen auf Objekte der Klasse String. Also zum Beispiel das 18. kann ich auf den String bla bla setzen und das ist einfach eine Kurzform von new string bla bla. Ja, das ist einfach Convenience. Oder hier irgendeine Klasse mit Namen AnyClass kann ich auch ein Array machen und kann hier auch sagen new AnyClass 45. Das heißt, AnyClass ist eine, third array ist ein Array, wo 45 Referenzen auf Objekte der Klasse AnyClass drinstehen können. Und da kann ich hier zum Beispiel das 45. Element mit dem Index 44, genau kann ich mit einer Referenz auf ein neu erzeugtes AnyClass-Objekt ausstatten. Oder mal, Ich kann diese Referenz auf ein neues AnyClass-Objekt hier an die letzte Stelle in dem Array reinschreiben. Ich kann natürlich diese Indizes auch mir ausrechnen hier, also muss hier nicht wirklich schon eine Zahl hinschreiben, da kann also auch ein Ausdruck stehen, der wiederum einen Wert hat, der eine ganze Zahl in dem Spektrum der Indizes eines Arrays sein muss. Ja? Also hier 22 mal 2 ist 44, das ist noch okay. 22 mal 3 gäbe schon einen Fehler, weil wir auf einen höheren Index zugreifen wollen, als eigentlich da ist. Ja? Und ich kann natürlich auf diesem Ding, was dahinter liegt, in Third Array von 44, also das 45. Element in Third Array, das ist ja ein Objekt vom Typ AnyClass, von der Klasse AnyClass, und da kann ich jetzt zum Beispiel die Methode SumMethod, die da definiert ist in AnyClass, oder einer Klasse, von der AnyClass erbt natürlich, die kann ich da aufrufen. Ja, also ich kann auch Fields aufrufen von dem Objekt, was auch immer. Ja. Das ist ganz so, wie wir es kennen. So. Und ja, gut, was heißt das? Das heißt im Grunde, es ist ein Referenztyp. Das heißt also, wenn ich jetzt SumArray so definiere wie hier, das heißt als ein Array von 6 Integers, dann gibt es natürlich auch 6 solche Zellen im Speicher, wo diese Werte liegen können. Und SumArray selbst ist also eine Referenz auf diesen Block von 6 Dingern, praktisch eine Referenz auf das erste. Ja? Genauso wie hier natürlich bei unserem Bike. Das muss ja auch irgendwo drauf zeigen, konkret, und das ist Bike 1 hier und das zeigt aufs erste, also aufs erste Field in dieser Spielzeugdarstellung. Ja? Und in C zum Beispiel können Sie damit auch wirklich konkret operieren. Das heißt, SumArray zeigt wirklich auf das erste drauf. Und wenn Sie da, können Sie also sozusagen auch Zeigerarithmetik treiben. Das wollen wir hier eigentlich aber nicht. Ja? Gut. Und klar, ich kann halt ein Array machen und noch ein Array und kann halt verschiedene Werte da zuordnen. Ja? Ich kann auch hier denselben Stand machen, dass ich wie vorhin bei dem Bike 1 und Bike 2 jetzt sage, SumArray ergibt sich aus another Array. Das heißt, im Grunde genommen, hinter SumArray verbarg sich die Referenz auf dieses konkrete Array. Hinter another Array verbarg sich die Referenz auf dieses. Ja. Und wenn ich die jetzt hier so zuweise, dann zeigt halt SumArray auch hier auf dieses zweite Array. Ja. Und ich kann also sagen, ist das zweite Element von SumArray 8? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich kann auch jetzt mit der Zuweisung auch sagen, ist das zweite Element von SumArray, also SumArray 1, 8? Ja, weil das zeigt ja dann auch auf dieses, nach dieser Zuweisung hier. Jedes Array hat, ist ja ein Referenztyp, das heißt sowas ähnliches wie ein Objekt, ja, oder ja, kann man eigentlich sagen, hat also auch Fields und im Prinzip Methoden. Und diese Fields, unter den Fields ist zum Beispiel das Length Field. Das heißt, das Length Field enthält die Länge, das heißt die Zahl der Kästchen, die dieses Array hat. Also in unserem Fall SumArrayLength wäre also 3. Ja. Okay, gut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, schön, was haben wir bisher gehabt? Also gut, nicht wesentlich mehr als das, was wir schon letzte Stunde kannten, bloß mit ein paar mehr Ausschmückungen. Ja. Was können wir jetzt also auf diesen Geschichten machen? Ja. Und eine ganz wichtige Sache, auf Referenztypen können wir natürlich Methoden aufrufen, das wissen wir schon. Ja. Was können wir denn jetzt sozusagen an Dingen mit den primitiven Typen tun? Ja. Und wir können sie im Grunde verknüpfen. Wir können also genauer gesagt die Werte von primitiv typisierten Variablen mit anderen Werten zusammen zu neuen Werten verknüpfen. Und die Dinge, die das machen, sind halt in dem Fall nicht Methoden, wie jetzt bei den Referenztypen, sondern Operator. Okay, was ist da geboten? Also bei arithmetischen, klar, plus, minus, mal, geteilt durch und modulo. Ja. Bei plus, hier habe ich mal 4 Beispiele hingeschrieben, wo man jetzt zum Beispiel sagen kann, CCC, was offensichtlich eine Double-Variable sein muss, ja, ergibt sich aus dem Double-Wert 1,7 plus dem Wert der offensichtlich Double-Variablen B. Ja. Wenn B jetzt eine Integer-Variable sein sollte, ja, dann ist es kein Beinbruch. Sie können das dann in eine Double-Variable umwandeln. Das beschreibe ich in der nächsten Aufzeichnung. Ja. Aber natürlich auch so Sachen wie hier dieses A ist eine Integer-Variable und wird gesetzt auf 1 plus 1, also den Wert 2. Subtraktion sehr ähnlich, Multiplikation auch sehr ähnlich, Division auch sehr ähnlich, aber Obacht, wenn Sie die Division auf ganzen Zahlen ausführen, also zum Beispiel auf Integers, dann ist 17 durch 9 1. Warum? Weil mit der Division auf ganzen Zahlen die ganzzahlige Division gemeint ist. Das heißt, 9 geht in 17 einmal rein, Rest 8. Ja, das heißt, diese Division ist hat als Ergebnis 1. Auf Fließkommazahlen ist es die ganz normale Division, das heißt 13,0 durch 2,0 ist 6,5. F steht für Float-Konstanten und D wird hier, also F wird an Float-Konstanten angehängt, oder wenn Sie so eine Zahl schreiben und ein F dahinter, dann ist es eine Float-Konstante. Wenn Sie so eine Zahl schreiben und ein D anhängen, ist es eine Double-Konstante. Rest ist der Modulo-Operator, das heißt der Teilungsrest bei der ganzzahligen Division, also 17 modulo 9 ist 8. Das ist in der Informatik eine extrem wichtige Operation, speziell zum Beispiel im Hinblick auf Verschlüsselungen, weil sie mit diesem Modulo-Operator natürlich sehr, sehr tiefreichende zahlentheoretische Geschichten bauen können, die, ja, sage ich jetzt mal simpel, die nicht so leicht zu knacken sind. Und deswegen können Sie mit dem Hilfe des Modulo-Operators auch Verschlüsselungsalgorithmen definieren, die relativ intelligent funktionieren. Gut, was gibt es noch für Operatoren? Die wir hier hatten, diese arithmetischen, sind alles binäre Operatoren. Das heißt, sie brauchen 2 Argumente. Also wenn ich plus anwende, muss ich sagen, ja, wie plus? Ja, ein Wert plus der andere Wert. Also ich brauche immer 2, um das anzuwenden. Es gibt natürlich auch unäre Operatoren, die also nur auf einen Wert wirken. Zum Beispiel das unäre Plus. Also wenn a minus 1 ist und b gleich plus a, dann ist b immer noch minus 1. Warum? Plus, also der Vorzeichenoperator angewendet auf minus 1 plus minus 1 ist halt immer noch minus 1. Das unäre Plus ist folglich nicht so wahnsinnig interessant. Es gibt aber auch das unäre Minus. Das heißt also, wenn A minus 1 ist wie vorher und B minus A, dann ist B natürlich minus minus 1, also plus 1. Unter uns, ja, braucht man aber auf eine sehr intuitive Weise. Also wie zum Beispiel hier haben wir eigentlich auch schon den unären Minusoperator angewandt. Ist eigentlich aber auch völlig egal, können Sie im Prinzip vergessen. Interessanter sind schon hier diese beiden. Plus plus ist, bedeutet ein Inkrement um 1. Das heißt, wenn a vorher 0 war und ich schreibe a plus plus, dann ist der Wert dieses Ausdrucks erstmal immer noch 0, aber es hat einen sogenannten Seiteneffekt, nämlich dass a auf 1 gesetzt wird. Das heißt, a plus plus ist dasselbe wie a ergibt sich aus a plus 1. Ja? Es gibt auch den Minus-Minus-Operator, das ist das Dekrement um 1. Das heißt, wenn a vorher 1 war und ich wende das Statement a minus minus an, dann ist a nachher 0. Not, die Negation ist mit einem Ausrufezeichen geschrieben, also not true ist false. Okay? Sehen wir auch noch ein Beispiel. Dann gibt es noch andere relationale Operatoren, deren Wert oder der Wert von Ausdrücken, die diese relationalen Operatoren beinhalten, ist also boolsch. Wir haben hier also den Equal-to-Operator, der auf dasselbe prüft, not equal, auf nicht dasselbe, größer, größer gleich, kleiner und kleiner gleich. Und wir sehen hier, dass es alles vom Typ Boolean, also von wahr oder falsch. Andere Operatoren, die auf boolschen, primitiv typisierten Variablen oder Werten, genauer gesagt, operieren, haben wir bei Datenbanken schon kennengelernt, nämlich das logische und, das logische oder, ja, und im Grunde genommen auch wie hier das logische nicht. Ich habe das logische nicht jetzt einfach mal hier hingeschrieben, weil das nicht natürlich unnäher ist, wohingegen und oder sind natürlich binär. Also falsch und wahr ist falsch. Falsch oder wahr ist wahr. Ja. Es gibt noch das ternäre Fragezeichen ist gleich. Das wollen wir hier vergessen. Ich empfehle Ihnen, benutzen Sie anstelle dessen einfach if then else. Also das Fragezeichen vergessen wir, nur der Allgemeinheit wegen hier aufgelistet. Aussagenlogik haben wir, wie gesagt, bei den Datenbanken schon kennengelernt, bei der relationalen Algebra als Selektionsprädikat, aber auch bei den Where- und Having-Bedingungen von Select oder Select mit Group by. Das heißt, im Grunde genommen ist die Aussagenlogik also eine Logik, die ausgehend von elementaren Wahrheitswerten oder Variablen, die mit solchen Wahrheitswerten belegt werden, Ausdrücke zusammenbaut, die insgesamt wieder den Wert wahr oder falsch haben. Also hier jetzt zum Beispiel diesen Ausdruck A und B zusammengenommen, mit oder mit nicht A verknüpft und das Ganze negiert. Ja? Wenn Sie jetzt also A und B Wahrheitsbelegungen zuweisen, zum Beispiel A gleich true, und B gleich false, dann können Sie sich natürlich ausrechnen, was der gesamte Wahrheitswert von diesem Ausdruck ist. In Java würde jetzt dieser logisch geschriebene Ausdruck so in Java hingeschrieben werden. Das heißt, das Oder schreiben wir hier mit diesen zwei Balken, das Und mit den zwei Unds, das Nicht mit dem Ausrufezeichen und die Klammern, die bleiben einfach Klammern. Ja? Um nun den Wahrheitsgehalt oder den Wahrheitswert eines solchen komplexeren Ausdrucks zu bestimmen, brauchen Sie die von mir an der Tafel vor einigen Stunden schon angeschriebenen Wahrheitstabellen. Das heißt, Sie müssen den Operator den Operator logisch und, den müssen Sie natürlich definieren. Sie müssen also sagen, wenn A true ist und B true ist, dann ist A und B auch true. Ja? Wenn A true ist und B false, dann ist A und B auch false. Das ist also die Wahrheitstabelle für logisch und, das ist die Wahrheitstabelle für logisch oder und das ist die Wahrheitstabelle für logisch nicht. Okay? Und die Aussagenlogik ist ein ganz prototypischer Fall für eine Logiksprache. Sie ist isomorph zur Mengenalgebra, also die Boolesche Algebra ist isomorph zur Mengenalgebra, wo bei Mengen, wenn A und B natürlich Mengen sind, dann ist das die Schnittmengenbildung, die Vereinigungsmengenbildung und das Mengenkomplement. Das heißt, das ist im Prinzip algebraisch eine Struktur, die genau ja das Gleiche ist im Grunde genommen. Und wir können uns zum Beispiel fragen, wenn wir einen sehr komplexen Ausdruck haben, ja, wie müssen wir die ganzen Variablen in diesem komplexen Ausdruck belegen, sodass der gesamte Ausdruck wahr ist? Oder noch intelligenter gefragt, gibt es mindestens eine Belegung von den Variablen eines aussagenlogischen Ausdrucks, sodass der gesamte Ausdruck wahr ist? Das ist das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik und es erweist sich, dass es ein schwieriges Problem ist, speziell wenn Sie sehr, sehr viele Variablen haben. Denn dann müssen Sie alle Kombinationen im Wesentlichen ausprobieren. Das ist also ein sogenanntes NP-vollständiges Problem. Schwer zu lösen im Sinne von, Sie können nicht cleverer vorgehen nach unserem jetzigen Wissensstand, als alle Kombinationen auszuprobieren. Gut. So, es gibt natürlich weitere aussagenlogische Operatoren, die Sie sich aus und, oder und nicht oder auch nur aus und nicht oder auch nur aus oder und nicht zusammenbauen können. Zum Beispiel die logische Implikation. A impliziert B. Das ist nichts anderes als nicht A oder B. Das heißt, wenn A richtig ist und B richtig, dann ist A impliziert B auch richtig. Wenn A richtig ist und B falsch, dann kann A impliziert B natürlich nur falsch sein. Wenn A falsch ist, können Sie aber, egal was Sie für Werte für B haben, alles folgern. Das heißt, ex falso quod libet, wie der Lateiner sagt. Bildungsbürger. Nein, kleiner Scherz. Ex falso quod libet heißt ja, aus dem Falschen folgt alles Mögliche. Das heißt, wenn Sie einen elementaren Widerspruch haben, können Sie sozusagen über weitere Schritte der Ableitung jeden Unsinn daraus folgern. Ja? Gut, Beispiele brauchen wir da nicht. Im Grunde, das ist einfach eine Definition. Sie können sich zum Beispiel auch das exklusiv oder zusammenbauen. Das heißt also, entweder es ist also A exklusiv oder B ist nur dann wahr, wenn nur genau eins der beiden richtig ist und das andere falsch. Das exklusiv oder können sich wieder aus den Standard und oder und nicht zusammenbauen. Also das wäre jetzt die Wahrheitstabelle von exklusiv oder. Gut. Weitere Operatoren und wir sind gleich durch. Halten Sie durch, ja, machen Sie mal Pause, trinken Sie einen Kaffee, ja. Wir sind auch in 15 Minuten mit der ersten Aufzeichnung durch. Weitere Operatoren. Also, es gibt natürlich unseren Zuweisungsoperator, den wir schon ganz oft gebraucht haben. Muss ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Dann gibt es noch den Operator Instance of, das heißt also, der wird jetzt hier mit diesem Schlüsselwort geschrieben und dient dazu, zu bestimmen, ob ein Objekt von einem bestimmten Referenztyp ist, das heißt, ob ein Objekt Instanz einer bestimmten Klasse ist. Wenn ich also die Klasse Vektor nehme und sage, meine Variable z soll ein Objekt vom Typ Vektor sein oder meine Variable z nimmt Referenzen auf solche Objekte auf, genauer gesagt, dann kann ich also sagen, Vektor z, das ist meine Deklaration und dann z ergibt sich aus, jetzt erzeuge ich ein neues Vektorobjekt und gebe die Referenz an z zurück. Dann kann ich mich fragen, ist z eine Instanz von Vektor? Ja, Z ist eine Instanz von Vektor. Es gibt noch eine Menge von Bit-Manipulationsoperatoren, die sind nicht so interessant. Sie können es auf der Seite nachlesen, werden wir nicht verwenden. Zwei ganz wichtige Operatoren für Referenztypen. Der Dereferenzierungsoperator, der Punkt, ja, mit dem wir auf Fields oder Methods von Objekten zugreifen konnten. Ja. Der Dereferenzierungsoperator ist sowas wie ein Telefonanruf. Ja. Also wenn Bike 1 eine Telefonnummer ist, die auf ein Bike 1 Objekt drauf zeigt, dann können Sie anrufen und dieses Objekt sozusagen an die Leitung kriegen und dort fragen, ja, was ist denn deine Cadence? Ja, 4. Oder Sie können dort anrufen und können sagen, führ mal das Verhalten Change Gear aus. Ja? Also wenn Sie ein Mensch-Objekt haben, dann können Sie mit dem Dot-Operator tatsächlich, dann ist die Variable Mensch 17 zum Beispiel, die zeigt auf ein Objekt vom Typ Mensch oder enthält, besser gesagt, eine Referenz auf ein Menschenobjekt. Und da können Sie bei Mensch 17 sozusagen anrufen, hier mit dem Dereferenzierungsoperator. Ja, also Zugriff auf Fields oder Methods. Objekterzeugungsoperator, den haben wir auch schon gesehen. Das heißt, mit New wird so ein Objekt erzeugt und Rückgabe Wert sozusagen von dem Operator, wenn Sie das so wollen, ist die Referenz auf das Objekt, die man dann hier diesen Variablen zuweisen kann. Gut. Für alle Operatoren gibt es eine festgelegte Präzedenzreihenfolge. Sie kennen das aus der Grundschule. Punkt vor Strich zum Beispiel. Punkt vor Strich ist einfach eine Präzedenzreihenfolge von Operatoren auf Zahlen. Ja. Und die ist in Java auch so, wie man es in der Mathematik hat. Also hier zum Beispiel Punkt vor Strich. Also 4 mal 8 ist 32, plus 7 ist 39, modulo 3 ja, ist offensichtlich 9. Kann das sein? Da müsste ich nochmal überlegen, ob modulo nicht stärker bindet. Bindet modulo stärker. Also 8 modulo 3 ist 2. 4 mal 2 ist 8. Nee, das kann schon mal nicht sein. 4 mal 8 haben wir gesagt ist 32. Modulo 3 ist 2. Ja, genau. Das ist die Bindungsstärke. Ja, das heißt also, der Punkt bindet am stärksten, dann kommt Modulo und zum Schluss erst Plus. Ja, wenn Sie das anders haben wollten, ja, dann können Sie natürlich Klammern machen. Also Sie können 7 plus 4 zusammenzählen, mal 8 nehmen und das ganze Modulo 3. Ja, das heißt, Klammern erzwingen jede gewünschte Präferenz. Also wenn Sie sich unsicher sind über eine Präferenz, wie ich zum Beispiel, der ich jetzt nicht genau wusste, aus dem Stegreif, ob Modulo stärker bindet als Plus, was auch eigentlich logisch ist, ja, dann können Sie mit den Klammern das einfach erzwingen. Das ist auch nicht ineffizienter, das ist sogar ganz klug. Bemerkung haben wir vorhin schon gehabt, wenn Sie zum Beispiel, ich glaube, das hatten wir hier, mal schauen. Wenn Sie sowas hier haben, einen Ausdruck vom, oder etwas hier, sowas hier haben, dann wissen Sie, Sie haben die Double-Konstante 1,7. Das ist vom Wert her ein Double-Wert. Und das zählen Sie zum Wert der Variablen B dazu und weisen es CCC zu, was eine Variable vom Typ Double sein muss. Ja. Wenn B jetzt ein Integer ist, dann müssen Sie B vorher in Double umwandeln. Und das können Sie, Verzeihung, machen mit einer sogenannten Type Conversion. Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen, hier fehlt die Klammer, lassen sich Variablen eines Typs in Variablen eines anderen Typs umwandeln. Also Integer A 15, und wenn wir das jetzt einer Float-Variablen zuweisen wollen, müssen wir es vorher in Float umwandeln. Das heißt, F ist jetzt 15,0. Ja. Das kann man machen jetzt hier mit diesen runden Klammern, da schreibt man den Zieltyp einfach rein. Das funktioniert auch mit Referenztypen. innerhalb gewisser Grenzen. Ja. Wenn wir uns zum Beispiel ein Mountainbike bauen und ein Array von Fahrrädern mit 5 Fahrrädern drin, dann können wir in dieses Array an die 4. Stelle unser Mountainbike reinschreiben oder genauer gesagt eine Referenz auf unser Mountainbike. Warum? Weil ein Mountainbike ja ein Fahrrad ist. Mountainbike erbt von Fahrrad. Ja. Können auch an die 1. Stelle irgendein neues Fahrrad hinschreiben. Ja, wenn wir jetzt eine zweite Mountainbike-Variable deklarieren, dann können wir ihr jetzt natürlich das 4. Element zuweisen, das wir hier ja reingeschrieben haben, irgendwann mal, 3 Zeilen zuvor, ja. Und das würde auch prima funktionieren, aber Bikes ist ja nun ein Array von Bicycles und nicht ein Array von manche Mountainbike, manche Bicycle. Ja, schon. Sie können diese Mischung machen, haben wir ja hier auch gemacht. Aber wenn Sie einfach nur Bikes 3 sozusagen meinen, das heißt das 4. Element, und darauf jetzt Sitzhöhe aufrufen, da kriegen Sie einen Fehler, weil Bikes eigentlich ein Array von Bicycles ist. Das Mountainbike-Objekt, was da drin steckt, ja, da können wir sozusagen nur die Bike-Portion davon ansprechen. Wenn wir alles ansprechen wollen, müssen wir explizit sagen, pass mal auf, Bikes 3 ist eigentlich ein Fahrrad, aber was sich dahinter verbirgt, ist eine Referenz auf ein Mountainbike. Und das sage ich dir hiermit, indem ich das Ding in Mountainbike umwandle. Ja. Das nur zur Verdeutlichung, dass das auch mit Referenztypen geht. Das ist das eigentlich Übliche, was wir haben. Diesen Mechanismus brauchen wir eigentlich in neueren Varianten von Java gar nicht mehr, weil neuere Varianten von Java mit sogenannten Generics arbeiten. Das werden wir auch noch der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Irgendwann später. Jetzt. In den letzten 5 Minuten der ersten Aufzeichnung, was sind Expressions? Ausdrücke, Englisch Expressions, sind legale Kombinationen aus konstanten Variablen und Operatoren. Und jede Expression kann man evaluieren zu einem Wert eines bestimmten Typs. Oder jede Expression hat einen Wert, der einen bestimmten Typ hat. Also zum Beispiel, wenn wir diese beiden Deklarationen hier haben, int a ergibt sich aus 73 und bicycle bike. Das ist also eine Deklaration plus eine Zuweisung. Ja? Der Ausdruck 48 ist also eine Konstante und zwar vom Typ Integer. Und der Wert dieser Konstanten, gut, Halleluja, ist 48. Okay, also Ausdruck, Wert und Typ. 2,0 durch 3,0 evaluiert zu 0,6 Periode bzw. der genauestmöglichen Annäherung. Ja. Und defaultmäßig, wenn ich hier nichts hinschreibe, also kein D und kein F, ist das vom Typ Double. Ja. Wenn ich 2,0F durch 3,0F geschrieben hätte, wäre das vom Typ Float. True und False evaluiert zu False ist vom Typ Boolean. 15 durch 8 evaluiert zu 1 ist vom Typ Int. Ja, interessant ist, dass zum Beispiel auch das hier eine Expression ist. Das ist ein Statement, weil es elementar ausführbar ist in diesem Sinne. Zumindest wenn wir einen Strichpunkt hinten dran schreiben. So A ergibt sich aus 9 ist auch eine Expression und hat in diesem Fall einfach definitionsgemäß den Wert 9, also den Wert dessen, auf das ich die Variable zugewiesen habe, und hat auch wiederum einen Typ. Und das ist in dem Fall auch wieder Int, ja, weil ich hier eine Integer-Konstanten einer Integer-Variable zugewiesen habe. Der Operator new auf Bicycle angewandt, sozusagen mit dem Elementarkonstruktor in Bicycle, evaluiert zu einer Referenz auf ein Bicycle-Objekt und ist sozusagen vom Typ Bicycle. Ja. Auch Zuordnungen mit new sind vom Typ Bicycle und evaluieren auch selbst, der ganze Ausdruck evaluiert zu einer Referenz auf Bicycle. New Double evaluiert zu einer Referenz auf ein Array von 20 Doubles und ist also vom Typ Array of Double. Ja. ByCadence evaluiert zum Beispiel zum Wert 0 und ist vom Typ Int. Ja. Jetzt, wenn wir uns das hier anschauen, A ergibt sich aus 9, dann erscheint es relativ willkürlich, dass das Ding selber einen Wert hat, dieser Ausdruck hier, der gesamte Ausdruck, und dass dieser gesamte Wert natürlich auch einen Typ hat. Gut, okay, das ist vielleicht nicht verwunderlich, aber da fragt man sich, wozu soll es gut sein? Im Wesentlichen ist doch diese Expression dazu da, A, den Wert 9 in die Variable A reinzuschreiben. Ja, das stimmt auch. Und der Witz ist, dass manche Expressions sogenannte Seiteneffekte haben. Ja? Und wie man hier liest, in den meisten Fällen bei Expressions mit Seiteneffekten ist das der einzig wichtige Aspekt. Das heißt also, wenn ich schreibe, A ergibt sich aus 84, dann hat das zwar den Wert 84, aber der Seiteneffekt, nämlich den Wert 84 der Variablen A zuweisen, das ist das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Ja? Ich kann zum Beispiel auch solche Sperrenzchen machen und kann sagen, A ergibt sich aus 20, das packe ich in Klammern. Das hat ja einen Wert, wie wir wissen, 20. Und diesen Wert kann ich B zuweisen. Das heißt, mit dieser Anweisung weise ich den Wert 20 sowohl A als auch B als Seiteneffekt zu. Ja. Wird man so nie verwenden, aber nur um Ihnen das zu erläutern. New Bicycle hat als Wert eine Referenz auf ein Bicycle-Objekt, aber der Seiteneffekt, nämlich kreiere und initialisiere eine neue Instanz, das heißt ein neues Objekt der Klasse Bicycle im Speicher, ist natürlich das Wesentliche. Ja, das heißt, dass da noch eine Referenz auf ein Bicycle rausspringt, nice. Aber wenn wir Cadence, Speed und Gear von diesem Objekt nicht irgendwo im Speicher anlegen, dann würden wir ziemlich doof aussehen. Das heißt, auch hier ist der Seiteneffekt das Wichtige. Genauso beim Kreieren von Doubles. Wenn wir diese komische Anweisung A++ nochmal anschauen, besser gesagt nicht als Anweisung, sondern als Ausdruck. Ja? Wenn A vorher den Wert 48 hatte, wir wenden und es gibt diesen Ausdruck irgendwo danach, A++, ja, dann hat A++ den Wert 48, das ist definitionsgemäß. So, der Seiteneffekt ist aber, dass wir den Wert 49 an A zuweisen. Das heißt, A wird um 1 erhöht als Seiteneffekt, der Wert bleibt aber 48. Das heißt, wenn wir schreiben, B ergibt sich aus A++, naja, schön, dann ist B 48, aber hinterher hat A den Wert 49, weil es vorher den Wert 48 hat. Plus plus A ist der unäre Plus plus Operator einfach vor die Variable geschrieben. Das heißt so viel wie, der Wert ist der Gestalt, dass ich zuerst erhöhe. Das heißt, wenn vorher A 48 war, ist plus plus A der Wert jetzt 49 und der Seiteneffekt bleibt aber der, den Wert 49 an A zuweist. Also, wenn B ergibt sich aus plus plus A, ist wieder eine Expression natürlich, die hat den Wert 49 und jetzt ist der Gesamtseiteneffekt dieser Expression die Werte 49 an B und an A zuzuweisen. Machen Sie sich das mal klar. Das ist im Wesentlichen, also das wird man in dieser Weise sehr selten benutzen. Also im Wesentlichen lautet die Anweisung ganz oft einfach A plus plus Strichpunkt. Und damit ist egal, was die für einen Wert hat. Der Seiteneffekt ist der, den wir eigentlich wollen, nämlich erhöhe A um 1. Das heißt, ob Sie jetzt A plus plus Strichpunkt oder plus plus A Strichpunkt schreiben, ist eigentlich völlig wurscht. Beides Mal wird der Wert um A von A um 1 erhöht. Dieser Unterschied, der kommt nur, wenn Sie das in komplexeren Expressions verwenden, was man aber selten tut. Gut. Ja, so viel dazu. Dann beenden wir jetzt mal die erste Aufzeichnung und ich bin gleich mit der zweiten zurück.